Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren, wiederum sehr speziellen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet in der Olympiahauptstadt Milano am Dienstag, dem 17. Februar 2026, nach einem sehr ereignisreichen und wettkampfreichen Tag heute wieder Eisschnelllauf auf dem Programm. Und wir haben auch einen sehr schnell sich durchs Leben bewegenden Mann hier kurz packen können, um uns mit ihm zu unterhalten. Und er spielt eine wichtige Rolle, denn die Marke, die Uhrenmarke, die legendäre Uhrenmarke, die er verantwortet, die er betreut, die ist an den Olympischen Spielen sehr, sehr wichtig, denn sie zeichnet all diese Zeiten auf und fängt die wesentlichen Daten ein, aufgrund derer dann die Medaillen und so weiter vergeben werden. Reinhard Aeschlimann ist ein, ich glaube, man darf das sagen, Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches erzähle, Sie sind ein Urgestein bei Omega, und Omega gehört ja zu den ganz großen Ikonen in der Uhrenwelt, und Sie sind seit ja über einem Vierteljahrhundert, glaube ich, sind Sie da schon dabei. Sie sind der CEO, Sie sind der Chef, Sie haben die Stürme auch der Wirtschaftsgeschichte erlebt, und vielleicht können wir das eine oder andere ansprechen. Omega ist seit vielen, vielen Jahrzehnten der offizielle Zeitmesser bei Olympischen Spielen. Das geht zurück bis ins Jahr 1932, Los Angeles, also eine unglaubliche Strecke. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Und ja, meine erste Frage, Herr Aeschlimann, was ist für Sie bis jetzt eigentlich das interessanteste Erlebnis an diesen Olympischen Spielen? Was begeistert Sie, was hat Sie besonders gefreut, überrascht?
So, zuerst guten Tag. Nein, es ist immer das Gleiche bei den Olympischen Spielen. Es laufen so viel und sogar ganz vom Anfang an. Man spürt ganz klar die Emotionen von all diesen Athleten, die dort mitmachen. Und das ist etwas ganz einmalig. Und auch die ganze Welt, die da sich irgendwann mal trifft mit all diesen Athleten von so vielen unterschiedlichen Sportarten. Für mich ist es immer während des Spiels, der größte Event ist immer die Eröffnungszeremonie. Die heißt für uns als Omega sehr viel, weil das heißt, dass wir alles, was wir organisiert haben und manchmal seit sehr lang, dass wir bereit sind. Zeitmessung, wie Sie es gesagt haben, wir haben es gemacht, bis jetzt auch die Perfektion erzeugen. Wir müssen auch alles haben, unsere Pavillon, unser Omega-Haus. Und das ist eigentlich immer so für mich auch sehr ein unglaubliches Event. Erstens die Zeremonie, die war wieder einmal unglaublich. 70.000 Leute in diesem San Siro-Stadion. Aber der Moment, wo man sagt, jetzt geht's los, was für uns der Hauptmoment ist, sicher von diesem Jahr in Marketing, aber auch, wie ich gesagt habe, alles, was gelingt ist mit unserer Mission. Wir haben eine klare Aufgabe, und die Aufgabe heißt, perfekt zu sein. Perfekte Zeitmessung. Das heißt aber auch, dass irgendwie an diesem Moment nichts mehr gesprochen wird, aber nur es wird nur gearbeitet.
Es ist ja hochinteressant, wir haben das uns auch etwas angeschaut. Sie sind ja da mit Maschinen unterwegs, die bis was eine Millionstelsekunde messen können. Sie haben auch Kameras am Start, beispielsweise beim Eiskunstlaufen, die Bewegungen auffächern. Können Sie da vielleicht etwas erzählen, was Omega eigentlich alles macht? Viele kennen die Marke einfach als Uhrenmarke am Handgelenk, aber Sie sind ja eigentlich ein Hightech-Unternehmen, auch das hier also im Millionstelsekundenbereich, meine Damen und Herren, unterwegs ist. Ja, wie sind Sie hier genau beschäftigt an diesen Spielen?
Also das ist eine riesige Aufgabe, wie ich gesagt habe. 14 Sportarten, das sind 14 Weltmeisterschaften. Das sind doch sogar Olympische Spiele, und das zählt, wie man weiß, für sehr viel von diesen Athleten noch viel mehr, die sich innerhalb von 2 Wochen durchlaufen. Erstens. Und zweitens, es ist unsere Leidenschaft. Wie Sie es gesagt haben, seit fast mehr als 100 Jahren sind wir dabei. Und bei all diesen Daten, die wir vermessen, haben wir immer diese Leidenschaft gehabt, noch viel mehr zu kreieren. Von all den Daten, die wir messen, die Hälfte von den Daten dienen eigentlich gar nicht um die ganz klare Aufgabe von der Olympischen Komitee zu dienen, das heißt Zeitmessung. Die sind dort, um alles, was die Athleten zeigen können, diese Performance zu viel besser zeigen. Und da sind, haben Sie von den Computer Vision geredet, das ist eine hochschwierige Entwicklung, die wir seit Jahren dabei sind, um eigentlich all die Athleten, all den Coach, denn natürlich Schiedsrichter, aber viel wichtiger, all diesen, die Leute, die das von zu Hause anschauen, dass sie sogar viel mehr verstehen, was eigentlich, wie ist die Performance von den Athleten und auch viel mehr Emotionen haben. Und das ist eigentlich dort, wo man wieder diese Werte von Omega besser verstehen kann, das wird nicht nur eigentlich eine Aufgabe. Wir wollen, dass diese Olympischen Spiele überall auf der Welt eigentlich ein riesige positive Emotionen kreieren. Und dafür arbeiten wir sehr lang. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind schon am nächsten Entwicklung zu testen hier. Die kommen wahrscheinlich in 4 Jahren. Unser Ziel ist Highlight von allen diesen Performances. Und das ist, glaube ich, und ein Zeichen von unseren Werten, diese Leidenschaft für die Sport.
In einer Ihrer Ausstellungen hier an den Olympischen Spielen sieht man den Brief, den Omega bekommen hat, ich glaube 1932, vom Veranstalter der Olympischen Spiele in Los Angeles. Das ist quasi ein Faksimile-Druck. Und das ist also sehr berührend, wie da der amerikanische Chef dieser Spiele den damaligen Omega-Verantwortlichen schreibt und sagt, ja, er möchte sich herzlich bedanken, das waren großartige Spiele, aber sie wären nicht möglich gewesen ohne den Beitrag dieser schweizerischen Unternehmung, die ja in La Chaux-de-Fonds entstanden ist, von ein paar Pionieren gemacht wurde, schon im 19. Jahrhundert. Wie ist es dazu gekommen, dass Omega sich diese Pole Position oder sich diese Partnerschaft mit solchen hochrangigen Sportanlässen erarbeiten konnte?
Ich glaube, das geht und das ist das, was unglaublich ist. Sie haben es gesagt, ich bin seit ziemlich lange dabei und wir haben immer diese gleichen Visionen, diese gleichen Werten. Die Werten, die damals unsere Kollegen oder die Leute von Omega hatten, waren immer in der Innovation, in der Qualität, in der Technologie. Und zwischen den zwei Weltkriegen haben sie sich einfach wirklich damals entschieden, viel mehr in der Präzision, viel mehr in der Chronograph-Entwicklung sich zu kümmern. Und dafür hat denn Omega den Auftrag bekommen, aufgrund von der Reputation. Schon damals sind sie zu uns gekommen und wie Sie es gelesen haben in dem Brief, haben wir schon dort die Perfektion gehabt. Das zeigt auch wieder, heute immer noch, wie diese Leidenschaft zu viel mehr Entwicklung, zu Innovation und zu Zeitmessung so wichtig ist, aber dafür auch die Präzision, die so heute auch so wichtig ist. Ja.
Wir reden über Olympische Spiele, aber ein anderer Meilenstein, auf den Sie natürlich schon tausendfach angesprochen worden sind, ist natürlich der Mondflug. Das ist dann sozusagen die letzte stratosphärische Steigerungsentwicklung gewesen damals, dass also bei der ersten Mondlandung die Firma Omega aus der Schweiz, man muss das einfach sich vor Augen halten, die NASA, die fortschrittlichste Raketentechnologie der Vereinigten Staaten von Amerika, aber sie kommen auf ein Schweizer Unternehmen. Auch da, was ist der ausschlaggebende Grund gewesen, dass man ausgerechnet Omega genommen hat? Ich gab schon damals ja verschiedene Anbieter und möglicherweise Uhrenfirmen, die gerne diesen Auftrag bekommen hätten. Was war eigentlich die entscheidende Qualität von Omega, dass sie auf den Mond fliegen konnten 1969?
Ja, das ist ganz interessante Geschichte und Sie reden von einer Ikone. Und wieder einmal, da brauchen Sie kein Storytelling. Die Ikone ist dort, weil Sie als Speedmaster schon damals die erste Uhr, die viel, viel, viel mehr, viel neuere Technologie hatte und sie hat alle Tests. Aber was ganz interessant ist, von diesen allen anderen Marken, die testiert worden sind, waren alle diese Uhren normale Uhren. Gar keine speziellen, die damals entwickelt worden sind für diese Tests. Und das geht wieder zurück in die Zeitmessung. Das geht wieder in diesem Spirit, das wir in unseren Werten haben. Das heißt, super hohe Qualität und das für alle. Und das hat uns zu Olympischen Spielen gebracht, aber das hat uns damals aufgrund von allen diesen Tests erstens als einzige Marke, wir waren dort einzige Marke offiziell für die NASA, das hat uns auch damals, dass wir mit dieser Speedmaster alle Astronauten sind dort auf den Mond gegangen und in Apollo 13, wie man das weiß, haben auch diese drei Astronauten gerettet auf dem Heimweg nach all diesen elektronischen Problemen. Sie sahen diese Vision, diese Leidenschaft, die wir für immer noch heute für diese Innovation und Präzision haben, hat uns in zwei weltbekannten Events als Ikonenmarke gebracht.
Die Schweizer Uhrenindustrie hat ja verschiedene Entwicklungen hinter sich gehabt. Ich meine, es gab immer wieder Auf- und Abkrisen. 30er Jahre war auch nicht einfach, nehme ich an. Weltwirtschaftskrise. Wir haben die Uhrenkrise in den 70er Jahren gesehen. Omega auch dort dann in der Swatch Group, zu der sie heute gehört, in einer entscheidenden Rolle. Die Kunst des Überlebens in einer anspruchsvollen unternehmerischen und wirtschaftlichen Umgebung. Was ist das Rezept letztlich von Omega? Was ist auch Ihr Rezept als CEO seit vielen, vielen Jahren? Wie überlebt, wie prosperiert, wie sichert Omega den Erfolg?
Ich glaube, das muss man einfach auch wieder so anschauen. Wir haben das einfach überlebt mit unglaublicher Persönlichkeit wie der Herr Hayek, aber wir haben uns immer unsere Vision behalten können. Und heute immer noch sind wir so stolz, dass wir zum Beispiel mit der Swatch-Gruppe eine totale vertikale Organisation haben. Das heißt, unsere Art und Weise, wie man das einfach dem Kunden geben, nicht nur Trends, aber wir können neue Trends kreieren aufgrund von alles das, was Omega ansteht. Qualität, Präzision, aber auch diese Spirit, dass wir immer etwas anders als alle anderen. Einfach sicher nicht Folger, aber dafür viel mehr Richtung von den Ersten zu sein. Die Ersten, die das aufgrund von das, was wir unsere Werten heißen, machen. Und das hilft uns in schwieriger Zeiten, wie zum Beispiel der Covid. Es hat uns immer geholfen, weil wir eine Marke haben, die glaubwürdig ist für den Kunden. Und die Kunden sind auch nicht Kunden, die jeden Tag eine Uhr kaufen, aber die haben immer Emotionen. Und an diesem Moment sind sie viel mehr, heutzutage sogar, wie soll ich sagen, die haben viel mehr einen Respekt von Marken, die für etwas stehen, das nicht nur heute, aber seit sehr lange. Und ich glaube, wenn man einfach sieht, wie kann man weiterentwickeln, es wird auch immer gesagt, ja, eine Uhr, die gibt nur Zeit. Eine Uhr gibt nicht nur Zeit, die gibt auch viele Emotionen, aber die muss an die am Moment vom Einkauf etwas für etwas stehen. Und Omega ist sicher eine Marke, wo man wirklich mit sehr klaren, man kann sehr klar sagen, die hat nicht nur extrinsische Werte, aber die hat intrinsische. Und das zählt auch heute vielleicht mehr als je.
Was würden Sie sagen, was ist eigentlich der typische Omega-Uhrenträger, die Omega-Kundin? Das ist ja für Sie als Chef einer solchen Firma, und da schauen uns sicherlich auch Wirtschaftsstudenten zu, die sich auch überlegen, was sie einmal im Leben machen wollen. Was heißt das als Führungsaufgabe, beziehungsweise wie charakterisieren Sie den Omega-Käufer? Wer ist eigentlich, gibt es das, den idealtypischen Vertreter? Welche Persönlichkeit fühlt sich angesprochen durch die Omega-Uhren?
Das, was wir wissen, wir haben auch vor 20 Jahren die erste Boutique, by the way, in Zürich eröffnet, in der Schweiz. Das wollten wir auch, weil wir super schweizerisch und super stolz sind, alles in der Schweiz zu produzieren. Wir wollten ja genau zu diesem Kunden. Ich glaube, wenn eine Marke in der Uhrenindustrie kundenspezifisch ist, das ist ein Omega. Denn wer ist dieser Omega-Kunde? Das ist ein Kunde, und wir haben in der Zwischenzeit mehr als 180 Boutiquen auf der ganzen Welt, der sich natürlich sehr viel um Uhren interessiert, sehr viel weiß in der Zwischenzeit, aber auch sehr inspiriert ist. Er ist inspiriert durch alles, was wir machen, sehr konkret, sehr konsequent, seit lange, aber der hat auch irgendwie, wie ich vorher gesagt habe, er schätzt unsere Werte, er schätzt der Fakt, dass wir seit lange sehr viel in der Research and Development investieren, dass wir unsere Modelle respektieren, aber dass wir wie mit dem Metas, mit der Master-Zertifizierung auch immer Richtung von Qualität, Richtung von Zelebration, vom Design, von Qualitäten gehen. Und das ist etwas, das ganz einmalig macht. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, in heutiger Zeit, wo alles manchmal nur marketingorientiert ist, zählt das sehr viel. Dieser Kunde kommt in unserem Store mit schon eine gute Image, aber auch irgendwie der Respekt von unserer Marke. Und wenn man denkt, dass das eigentlich nur 2, 3, 4, ich würde gern 100 Mal in eigenen Leben, wenn man eine Uhr kauft, dann zählt das.
Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, wenn man so eine Traditionsmarke verantwortet, Sie haben es angesprochen, das ist einerseits die Geschichte, das ist sozusagen das Ikonenhafte, aber auch immer die Weiterentwicklung. Und man muss das ja ins Neue treiben. Und ich kann ja hier jetzt, meine Damen und Herren, auch gleich noch ein Geheimnis verraten. Ich bin ja im Alter von 16 Jahren, das ist mein persönlicher Bezug, hat man mir zur Konfirmation, also tatsächlich eine Speedmaster geschenkt von Omega. Und ich habe kürzlich auf Weihnachten, also nicht geschenkt von Omega, sondern die haben wir also gekauft, habe ich zur Weihnachten bekommen diese neue Speedmaster-Variante hier. Ich zeige Ihnen das einmal. Das ist eine sehr elegante, schwarze, sportliche Uhr. Eine Weiterentwicklung, wenn ich die vergleiche jetzt mit meiner Speedmaster. Das ist jetzt für mich jetzt aus subjektiver Sicht, sage ich es nicht, weil Sie einfach hier sind, ich finde es wirklich, ist eine sehr gelungene Entwicklung eigentlich dieser Marke. Und das Geheimnis ist ja, oder das Schwierige, wie entwickelt man Uhrentypen weiter, die so ikonisch sind, ohne eigentlich sich dann an der Marke zu vergreifen? Was ist da so ein bisschen Ihr Leitfaden? Was sagen Sie auch Ihren Mitarbeitern, worauf es da speziell ankommt?
Ich glaube, das ist immer etwas anders, weil man irgendwie neue Produkte einfach entwickeln kann. Nicht zu viele, aber ich sage es immer zu all diesen, meinem Team in Produktentwicklung. Erstens ist es gibt immer so eine Magie. Es ist, Omega hat etwas vom Zauber. Aber die Magie läuft nur, wenn man einfach zuerst respektiert alles, was gemacht worden ist. Speedmaster ist das beste Beispiel. Wir haben diese Speedmaster immer noch weiterentwickelt, wie diese neue, die sie tragen, aber die respektiert das Ganze, die Legitimation von der Vergangenheit, die respektiert auch das, was früher all diese Research and Development Engineer das entwickelt haben, diese Präzision nochmals oder die ganze Ikone von dem Mond. Auf ihre Uhr zum Beispiel wurde sehr lang um den Wert gearbeitet, dass der präzis bleibt, aber dafür auch etwas zeigt von der Mondphase. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das machen. So bei uns ist es natürlich klar, Respekt von der Vergangenheit. Aber wie ich schon gesagt habe, in unseren Werten, schon damals vor 100 Jahren, dafür sind wir die offizielle Zeitmesser, weil wir sehr gut und dran gearbeitet an der Präzision von unseren Chronographen, noch weiter das entwickeln. Wenn Sie das haben, nicht nur einfach Präzision oder Innovation per se oder nur neue Technology, wenn Sie eben diese zauberhafte Mischung machen zwischen, und das ist ganz klar für uns, zwischen das, was die Leute vor uns richtig gemacht haben. Wenn Sie eine Uhr haben, die getestet worden ist von der NASA, in einem Zeitpunkt damals, dass Amerika nur alles getestet hat, weil der Präsident gesagt hatte, we need to go to the moon. Nicht, weil es einfach ist, weil es schwierig ist. Genau das gleiche Motto ist bei uns und für mich als Omega-Chef. Wir wollen das Beste machen, nicht, weil es eigentlich einfach ist, weil es schwierig ist. Und diese Mischung ist genauso schwierig, aber bis jetzt, wie ich gehöre, wirklich mit großem Erfolg. Und das zählt.
Ich habe mich ja jetzt geoutet, jetzt müssen Sie auch noch etwas sagen, was Sie da eigentlich für eine Omega tragen. Das ist auch eine Speedmaster, das ist ein bisschen ein anderes Modell. Erklären Sie mal, was jetzt da das Spezielle ist.
Oh, das ist auch wieder ein unglaublicher Speedmaster. Speedmaster ist natürlich, und das können fast alle Kinder von der Welt so bezeichnen, ein Chronograph ist schwarz. Und das kommt von der Omega Speedmaster. Aber in dieser Welt von den Speedmaster-Fan, in dieser Welt von den Chronographen-Fan, gibt es eigentlich einige Ikonen. Und das hatte auch schon damals Omega. Eine von diesen Ikonen ist eine bekannte Ikone, ist der Panda-Design. Panda vom Panda-Bär. Und da haben sie einfach eigentlich hier eine Reverse-Panda. Das heißt, nicht nur...
Zeigen Sie das mal hier in die Kamera.
Dass wir diese Reverse Panda heißt nur, weil es eben eine Panda weiß mit schwarzen Counter hat und die Reverse ist genau umgekehrt. Und das zeigt auch wieder eine unglaubliche Stärke von dieser Speedmaster. Erstens wurde sie schon vor sehr langer Zeit gemacht und zweitens ist das genau das, was mir auch gefällt. Es ist keine Vintage-Uhr. Der Trend heute ist aber trotzdem, gewisse Rezepte von der Vergangenheit nicht zu übernehmen. Aber eigentlich, weil es die nächste Generation, und das haben wir auch viel von diesen Kunden, die sich die erste Spin Master wollen, einfach ganz, ganz genau unsere Geschichte kennen. Und dafür ist ein Reverse Panda Chronograph eigentlich sehr erfolgreich und wurde sehr gut empfangen, weil die eine Mischung, wie der heißt, zwischen Hochtechnologie mit lackierten Zifferblättern, was es noch gar nicht gab, und das Gefühl, das Feeling von der Vergangenheit.
Also meine hat ja ein größeres Zifferblatt und ihre wirkt kompakter, ich glaube originaler als Speedmaster. Ja. Das ist jetzt auch so ein Thema, wenn man jetzt ein Zifferblatt größer macht. Das passt jetzt, das sieht stimmig aus, aber ist das quasi ein Tabubruch? Wie muss man sich das vorstellen, eine Diskussion bei Ihnen, wenn einer sagt, machen wir mal ein größeres Ziffernblatt? Gibt das eine riesige Debatte dann, ob man das darf, ob das mit der Markenidentität noch übereinstimmt? Wie funktioniert das?
Also es ist schon alles richtig, was Sie sagen, aber was auch noch unglaublich ist bei Ihren Uhren, ist, dass wir nicht nur ein größeres Ziffernblatt haben, nur weil es größer wird. Ja. Und das ist genau das, die ganze Diskussion, wenn man denkt von Respekt, von Vergangenheit und Zukunft und neue Technologie. Da dieses Zifferblatt wurde alles mit Laser gemacht, dass das einfach so aussieht wie der Mond. Der Mond, wo alle gelaufen haben. Und das haben wir nur, weil wir in unseren eigenen Fabriken eine Technologie entwickelt haben, wo man einfach jeden kleinen Teil von dieser Mond-Picture wieder einmal dort produzieren könnten. Und von dem her ist vielleicht größer, aber dafür viel reicher. Ja. Und das ist wieder wir sind wieder bei der Magie. Da haben sie da fast wie ein Bild von der Mond am Handgelenk. Und dafür ist es auch viel, viel erfolgreicher geworden, als nur eine Uhr mit einem größeren Zifferblatt zu produzieren. Das wäre für mich nicht okay gewesen, weil das wäre nur rein kommerziell gewesen. Und dafür haben sie dort eine unglaubliche Geschichte und eine glaubwürdige Geschichte am Handgelenk.
Eine andere Geschichte müssen wir ja auch noch ansprechen, wenn wir schon die Gelegenheit haben, uns mit Ihnen zu unterhalten. Ich meine, die Seamaster, das ist nicht die Speedmaster, aber die Seamaster, die hat ja auch eine interessante Geschichte, die führt nicht auf den Mond, vielleicht manchmal auch auf den Mond, aber dann in den Hollywood-Studios, wenn das entsprechend inszeniert wird, da sind Sie der treue Begleiter von James Bond, von Daniel Craig, von den Stars. Ich nehme an, Sie haben mit ihm sich auch getroffen, sich mit ihm unterhalten. Erzählen Sie da vielleicht etwas, wie ist Omega zu James Bond gekommen? Und würden Sie eine Omega-James-Bond jedem James-Bond-Darsteller ans Handgelenk geben? Oder haben Sie da sogar Einflussmöglichkeiten beim Casting, wenn da die Filmfirmen entsprechend tätig werden?
Die Geschichte von James Bond ist auch wieder eine unglaubliche Geschichte von Omega, aber das ist wieder eine unglaubliche Mischung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das, was ganz klar ist, vor etwa 30 Jahren, genau wenn ich angefangen habe, sind eigentlich die Leute von James Bond und die Familie Broccoli, die ich sehr gut kenne, die haben sich gefragt, was für eine Uhr hätte eigentlich James Bond getragen. Und das ist ganz genau das, was so wichtig ist. Omega während des Zweiten Weltkriegs hat mehr als 150.000 Uhren an der Royal Navy und an der Armee von Großbritannien geliefert. Und wie wir alle wissen, ist James Bond eigentlich nicht nur ein unglaublicher Spy, er ist auch ein Commander von der Royal Navy. Und die sind eigentlich zu uns gekommen, weil der Chief Designer damals genau den James Bond als solcher darstellen wollte. Und wir haben damals mit Seamaster angefangen, weil all diese Uhren, die wir während dem Zweiten Weltkrieg geliefert haben, waren Seamaster. Und das hat eigentlich wieder angefangen mit Legitimität. Nicht nur marketingorientiert, aber das hat eigentlich etwas gesagt. Und dann natürlich haben wir auch sehr viel investiert, das haben sie auch geschätzt, dann kam die ganze Entwicklung. Aber es ist ganz interessant, Sie reden von Daniel Craig. Und ich weiß noch, wenn Daniel Craig als neuer James Bond zu Omega kam, hat er auch damals als großer Uhrenliebhaber, wie wir ihn kennen, hat er schon eine Idee wie weiter mit diesen Seamaster. Und das war ganz interessant, weil der konnte noch viel mehr reinbringen, weil der hatte die ganze Geschichte kennengelernt. Der wusste etwa der Design von diesen Uhren während dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe immer gesagt, aber irgendeinmal machen wir die nächste James Bond-Uhr zusammen. Und das haben wir ihm gemacht. Bei der letzten Movie haben wir mit ihm die James Bond-Uhr, wie er sich das mehr oder weniger vorgestellt hat, zusammen designen und zusammen diese Diskussion, die wir vorher hatten, groß, klein. Und ich muss ehrlich sagen, das war spannende Diskussion. Und die Uhr heute ist immer noch eine von den bekanntesten James Bond-Uhr und die steht immer noch. Und wir sind 4 Jahre später, als der Film rauskam, eine Topseller von uns und letztes Jahr in der Top 5 geworden ist. Das wieder einmal um diese zauberhafte Geschichte von Omega, die Leidenschaft zu Präzision, zu Details, aber auch der Respekt vor der Vergangenheit und auch irgendwie sich manchmal inspirieren lassen von Leuten, die in unserer Familie sind. Das nur zu sagen, dass natürlich James Bond ist ein Teil von unserer Familie. Von der Familie hört man auch viel besser manchmal, wenn jemand etwas als Rat gibt.
Haben Sie da schon Insider-Informationen, wer der Nachfolger von Daniel Craig als James Bond werden könnte? Sind Sie da involviert in diese Gespräche, Herr Aeschlimann?
Ich bin nicht involviert und sogar wenn ich das wüsste, würde ich das nicht sagen. Wie Sie es wissen, ich glaube so dran an James Bond und wenn ich irgendeinmal etwas sagen würde, dann wäre gerade James Bond irgendwo in der Nähe von mir und da würde ich meinen Job verlieren. Also ich würde lieber nicht sagen. Eins weiß ich ganz genau, ist, dass der James Bond als solches Omega tragen wird.
Was den Leuten vielleicht manchmal zu wenig bewusst ist und was wir vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs noch herausarbeiten können, es ist ja wirklich eine unglaubliche Story. Also wir kommen aus La Chaux-de-Fonds. Das sind Gebiete für jetzt alle, die die Schweiz nicht so gut kennen. Ich will da niemandem zu nahe treten. Das ist ein bisschen am Rande der Schweiz. Das sind auch nicht natürlich reiche Gebiete. Dort musste man sehr innovativ sein, um so etwas zu entwickeln. Und dort sind also diese Pioniertaten vollbracht worden. Omega, ich glaube, Herr Chevrolet kommt auch aus dieser Gegend, der die Chevrolet-Marke erfunden hat. Und jetzt haben wir also eine Marke wie Omega. Es gibt noch andere, aber sie sind eine der herausragenden. Das sind die Weltbotschafter eigentlich der Schweiz. Das sind sozusagen ja Ikonen, die viele Leute kennen aus unterschiedlichsten Ländern. Wir sind bei der NASA dabei, wir sind bei den Olympischen Spielen dabei, wir sind bei James Bond dabei und alles aus der Schweiz. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen, was für Sie eigentlich die Marke Omega als Botschafter der Schweiz symbolisiert?
Also ich glaube, das sehen wir auch hier in der Olympischen Spiel als einzige Marke, die auf dem Level vom Partner wird. Wir sind die Schweizer Botschaft. Wir stehen für die Qualität. Innerhalb von der Swatch-Gruppe sind wir wirklich alle in dieser Gruppe die Leute, die am meisten für die Schweiz kämpfen, wenn es um Uhrenindustrie geht. Und ich glaube, das kommt von unseren Werten. Und ich muss sagen, dass diese Leidenschaft, wie ich schon mehrmals gesagt habe, die kommt auch, weil wir diese Verantwortung übernehmen wollen. Das heißt so viel. Swiss made in der Uhrenindustrie heißt viel und wird auch so unglaublich überall auf der Welt. Ich reise viel und ich sehe es immer, dass der Swiss Made sehr weit von allen anderen Made in für Qualität, Präzision, aber auch für sehr Innovatives steht. Und das müssen wir noch weitermachen. Und das ist genau das, was wir auch bei den Olympischen Spielen machen, indem man nicht nur einfach am Auftrag uns behalten, aber an viele neue und Technologieinnovation hilft. Das ist ein Teil von unserer Verantwortung für unser Stolz, Schweizer und Swissman zu sein.
Für die Uhrenfreunde, die uns zuschauen und vielleicht gespannt sind, innovationsmäßig Veränderungen, können Sie da schon etwas verraten, was von Omega vielleicht auf die Strecke gebracht wird, dass man da etwas die Leute gewundrig machen kann?
Ja, viel werde ich nicht sagen, aber das, was ich glaube, alle wissen, jedes Mal, wenn es um Omega geht, da wissen alle Leute, dass wir sicher viel mehr Richtung von neue Farben in der Keramik gehen, in gewisse neue Werken gehen. Wir haben letztes Jahr ein neues, unglaubliches Ladies-Frauenwerk in unserer Aquaterra lanciert, mit vielen, vielen Erfolg und auch mit Masterchronometer-Zertifizierung, die am höchsten Level ist für Präzision. Ich glaube, das werden wir auch noch weiterentwickeln. Das ist diese Leidenschaft und das ist etwas, was auch uns eine gewisse Stärke gibt. Wenn man mit etwas neu kommt, dann sind auch Leute sehr, sehr, sehr schnell auch, wie soll ich sagen, motiviert und bewusst, dass das eigentlich wieder ein neuer Schritt ist. Diese Milestone-Stories von Omega, die wird weitergehen, sei es in der Werk, weil Werk ist eigentlich das Tic-Tac, das ist irgendwie das Herz von der Uhren, oder in anderen Materialien oder in wahrscheinlich in anderen, sage ich, Design. Aber das, was ganz klar ist, immer noch mit den gleichen Werten, mit der Vision, dass wir als Omega, wie in der griechischen Alphabet, dass wir die Höchsten sind, aber nicht die, die dort schlafen. Die Höchsten, die weiterkommen. Und das gefällt mir eigentlich. Und aufgrund von dem sind sicher Neuigkeiten, die bald oder vielleicht in den nächsten 12 Monaten einmal wieder kommen, mit den großen Freude, weil das ist eigentlich auch wieder ein großes Zeichen. Verantwortlich für die Schweiz, als Schweizer Marke überall auf der Welt in unserer Boutique und anderen Ortschaften zu sein, heißt es aber auch irgendwann mal innovativ zu sein. Sonst würde das gar nicht so schweizerisch sein.
Herr Reschlimann, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Sie haben es gehört, wenn ich das noch zusammenfassen darf am Schluss, das ist hochinteressant. Omega, eine Marke, die aus einem Werk letztlich auch entstanden ist, sozusagen aus dieser technischen Entwicklung gekommen ist, nicht vom Oberflächendesign sozusagen. Und erst eigentlich aus diesem Kern hat sich so eine Marke entwickelt. Und vielen herzlichen Dank für die Darstellungen und auch für die Schilderungen der historischen Episoden und dieser ganzen Omega-Welt. Wir bedanken uns auch für Ihre Zeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier in Mailand. Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir einen schönen Tag und lassen Sie sich inspirieren von diesen schweizerischen Weltbotschaften, die Ihnen auch zerklüfteten Zeiten die Menschen zusammenbringen können. Merci vielmals und bis bald.
Wiedersehen.